Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Anna Henrichs, ich bin Richterin und AG-Leiterin und ich darf dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu dieser neuen RevPod-Folge begrüßen. Und im Titel hast du es schon gelesen, in der heutigen Folge erfahrt ihr alles rund um den Sitzungsdienst während der Staatsanwaltschaftsstation. Auch das war ein sehr viel angefragtes Thema von euch. Der Sitzungsdienst scheint bei manchen da draußen sehr gefürchtet zu sein und dass das überhaupt nicht berechtigt ist. Und das Sitzungsdienst, so finde ich, eine der coolsten Sachen während des Referendariats überhaupt ist. Davon wollen wir euch heute in dieser Folge überzeugen. Und wir, das bin ich nicht alleine, für diese Folge habe ich mir natürlich wieder einen super Gast eingeladen, und zwar meinen lieben Kollegen Henning. Henning Warton. Hi Henning.
Hi Anna, schön hier zu sein.
Ich freue mich total. Henning ist Richter hier am Landgericht in Münster und natürlich auch Arbeitsgemeinschaftsleiter für Strafrechts-AGs. Wenn ich das richtig im Kopf habe, machst du Anfänger-AGs? Das ist die AG, die, so ist es jedenfalls bei uns in NRW, parallel läuft zu der Staatsanwaltschaftsstation. Und ich glaube, du machst aber auch die fortgeschrittenen Arbeitsgemeinschaft, oder?
Korrekt. Ich mache die beide. Ich mache die auch beide sehr gerne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Herz noch mehr für die Anfänger-AG schlägt. Ja? Denn gerade da im Einführungslehrgang, gerade da, wenn es um die Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft geht, da passieren die allerspannendsten Dinge.
Ach ja, okay. Ja, da zoomen wir uns gleich mal ins Detail rein. Da hören wir ganz viel von dir. Also ihr hört schon, ein wahnsinnig kompetenter Gesprächspartner und das nicht nur aufgrund seiner wunderbar warmen Podcast-Stimme, das kann ich schon mal sagen. Du wirst bestimmt ganz viele lobende Kommentare dafür ernten. Und das Besondere an dir ist ja, dass du auch mal Staatsanwalt warst.
Genau, ich habe schon relativ früh in meiner Zeit als Richter gemerkt, dass mich die roten Akten mehr interessieren als die grauen Akten.
Du machst schon irre lange Strafrecht, ne? Das kann man sagen.
Das klingt jetzt so, als würde ich schon ungefähr 1000 Jahre Richter sein. Ganz so lang ist es nicht. Seit 2015 mache ich eigentlich überwiegend Strafsachen. Und um das besser zu verstehen, was da passiert, einen Beteiligten, der jedes Mal dabei ist, nämlich die Staatsanwaltschaft, auch besser zu verstehen und aber auch einfach um Strafsachen besser kapieren zu können, habe ich damals darum gebeten, am Laufbahnwechsel teilnehmen zu können und durfte das dann auch 2016, 2017 bei den Kollegen von der Staatsanwaltschaft Münster machen. Und das war eine super gute Erfahrung und auch eine Erfahrung, die mich dann, glaube ich, in die Lage versetzt hat, dass ich diese Anfänger-AGs mir auch zugetraut habe.
Ja. Kannst du mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer da draußen, also vielleicht auch insbesondere die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen und dieses System des Laufbahnwechsels bei uns in der Justiz nicht kennen, einmal ganz kurz erklären, was das ist?
Letztlich ist es genau das, was der Name schon sagt. Man wechselt normalerweise bei uns in NRW für ein Jahr nämlich einmal, ja nicht die Roben, denn es sind dieselben Roben, aber man wechselt so einmal die Laufbahn. Und bei uns in Münster bedeutet das, dass man von dem einen Gebäude, wo das Landgericht sitzt, ins andere Gebäude geht, wo die Staatsanwaltschaft ist. Und dann ist man auf einmal nicht mehr Richter auf Probe. Das war ich zu der Zeit. Es richtet sich an Proberichter, Richter, die zu Beginn ihrer Richterlaufbahn noch sind, sondern dann ist man Staatsanwalt für ein Jahr mit allem, was damit verbunden ist an tollen Sachen, aber auch an zusätzlichen Aufgaben natürlich. Ja, das startet dann üblicherweise auch ganz interessant für einen Richter damit, dass man erstmal einen Gegenzeichner hat. Also dass man nicht alles, so wie man das als Richter von Anfang an durfte und musste, alleine entscheidet und zeichnet, sondern dass da ein erfahrener Staatsanwalt einem über die Schulter guckt, beziehungsweise jede einzelne Akte, die man bearbeitet, auf seinen Schreibtisch bekommt und die dann erst rausgeht und die Entscheidung damit in die Welt geht, die man da getroffen hat, wenn er das unterschrieben hat.
Ein Argument gegen die Staatsanwaltschaft. Nein, Spaß. Das nehme ich natürlich zurück.
Ich finde, gerade für Berufsanfänger ist das ein Traum. Also ich habe mir das immer gewünscht, dass auch bei mir als Richter mal jemand sagt, ob das für jemanden, der schon 20 Jahre Berufserfahrung hat, überhaupt Sinn macht, was ich da schreibe und was ich da mache. Bei der Staatsanwaltschaft kriegt man das als Dienstleistung noch mit dazu und das ja auch nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Wenn es dann funktioniert, dann kriegt man da auch das sogenannte Zeichnungsrecht und dann kann man den Kram auch alleine machen.
Ja, ich gucke in ein sehr strahlendes Gesicht. Ich glaube, du hattest eine ganz gute Zeit bei der Staatsanwaltschaft.
Ja.
Soweit kenne ich dich ja jetzt schon, aber ich bin sehr froh, dass du wieder hier bist beim Landgericht und dass du nicht dich entschieden hast, doch bei der Staatsanwaltschaft zu bleiben, dass dein Herz doch für die große Strafkammer schlägt. So, bevor wir jetzt in die Einzelheiten zum Sitzungsdienst kommen, kommt jetzt unser allseits beliebter Jingle vorab und dann treffen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und vorab möchten wir euch ein, zwei Dinge mitgeben. Und zwar all das, was wir jetzt sagen, sind, das sage ich sowieso immer, aber es sind jetzt vor allem nur unsere persönlichen Ansichten, was wir, vor allem was du uns, Henning, zum Sitzungsdienst für Erfahrungen mitgeben kannst und was du dazu zu sagen hast, was du auch in deinen Anfänger-AGs immer vermittelst. Das kann sich natürlich unterscheiden von dem, was der konkrete Ausbilder bei euch mitgibt und was der für Erwartungen hat, was der für Ansichten dazu hat. Das wollen wir einfach nochmal vorweg herausstellen. Nur unsere persönlichen Erfahrungen und persönlichen Eindrücke und Empfehlungen.
Richtig, auf jeden Fall.
Und dann fangen wir doch einfach mal direkt an. Also, ich stelle mir jetzt vor, ich bin in der SDR-Station. Ich habe heute meinen ersten Tag, Henning, und bin bei dir in der AG. Ja, und nächste Woche bin ich eingeteilt, das allererste Mal für Sitzungsdienst und bin irre aufgeregt und habe schon einen Termin. Ich muss gleich nach der AG, nach dieser Einheit hier, zur SDA und meine Akten abholen. Meine Akten, ich weiß noch gar nicht, was mich da erwartet. Und du musst mir jetzt ein bisschen was dazu erzählen, was ich da gleich bekomme und wie ich damit umgehe und wie dann nächste Woche mein erster Sitzungstag aussehen wird.
Ja. Erstmal, glaube ich, hat da jeder Herzklopfen. Ja. Ne? Das ist einfach das ist spannend, weil damit ist ja auch ganz viel verbunden. Man merkt dann auch diese Verantwortung, die einem da am Ende dann übertragen werden soll, dass man das erste Mal in seiner juristischen Karriere wahrscheinlich alleine derjenige ist, der da die Entscheidung vor Ort trifft und in einer Hauptverhandlung Anträge stellt, ohne dass jemand daneben sitzt, den man erst fragt, ob man diesen oder jenen Antrag stellen soll. Das kann einerseits ein beflügelndes Gefühl sein, es kann aber natürlich auch eins sein, vor dem man ein bisschen ehrfürchtig zurückschreckt und noch nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Aber das ist meine Erfahrung aus den Anfänger-AGs, wenn man sich konzentriert mit den Sachen auseinandersetzt, die da auf einen zukommen, dann ist es überschaubar, dann ist es machbar und vielleicht mal auch so am Rande gesagt, es ist ja nicht umsonst so, dass diese Aufgabe eine ist, die Referendarinnen und Referendaren zugetraut wird. Mhm. Also man befindet sich in seiner Ausbildung genau an dem Punkt auch, wo man sowas leisten kann und wo man als Zahnrädchen in der Justiz daran mitwirken kann, dass am Ende ein richtiges, ein gerechtes Urteil ergeht.
Ja, das hast du total schön gesagt. Also, dass man da in dieser Station das erste und vielleicht auch, ohne das jetzt blöd zu meinen, aber wahrscheinlich auch das letzte Mal während des Referendariats, so ein richtiger Teil der Justiz ist, richtig mitwirkt und vor allem die Justiz auch auf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du in der SDR-Station bist, ja auch auf dich angewiesen ist, dass du das machst. Also es wird fest mit dir gerechnet, dass du am Sitzungsdienst teilnimmst und die Staatsanwaltschaft da vertrittst. Und das ist, glaube ich, auch dann der Teil im Ref, wo man unglaublich viel mitnimmt, nicht nur fachlich, aber auch persönlich, ne? Also ich meine, man kann sich da schon auch auf die Schulter klopfen, wenn man dann den ersten Tag geschafft hat. Und ja, ich finde, ich bin da mit ordentlich Selbstbewusstsein damals rausgegangen.
Würde ich auch sagen, man wächst doch auch an solchen Aufgaben dann, ja, als Mensch, als Person dann irgendwie, die sich für Jura entschieden hat, ist das doch erstmal das Ziel, auch sowas öfter zu machen.
Ja.
Da darf man.
Genau. Und vielleicht leckt man dann ja auch so ein bisschen Blut, endlich als Jurist auftreten zu können, egal.
Ja, hoffentlich.
In welcher Robe.
Ja. Ja. Genau, aber du hattest mich ja konkret danach gefragt, wie das funktionieren soll. Das will ich natürlich abseits des Emotionalen auch sagen. Also ich denke, man rennt so schnell wie man kann zu der Ausgabestelle der Handakten und sucht sich da das Paket der Handakten raus, die für den Sitzungstag, wo man eingeteilt ist, zusammengesucht worden sind. Mein Tipp an die Referendare ist, dass man sich dann irgendwie ein ruhiges Plätzchen sucht, wo man sich die Handakten angucken kann. Wichtig ist natürlich, dass man da alleine damit ist, denn das sind hochsensible Sachen. Das soll niemand anders lesen dürfen. Das heißt jetzt irgendwie die Bäckerei um die Ecke ist vielleicht nicht der geeignete Ort, wenn man da im Schaufenster sitzt und dann erstmal durch die roten Akten, auf denen groß Staatsanwaltschaft Münster oder Staatsanwaltschaft Düsseldorf draufsteht, durchblättert. Mhm. Irgendein Ort. Und dann, glaube ich, ist der erste Punkt, den man abhaken möchte, dass man überprüft, ob die Akten, die man bekommen hat, vollständig sind.
Also pass auf, du hast jetzt schon gesagt, du hast von Handakten gesprochen. Manche von euch kennen das schon da draußen, aber es hören uns ja auch die Jurastudenten zum Teil, die ich an der Stelle mal ganz lieb grüßen möchte und denen wir auch Lust machen wollen aufs REF. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was denn eigentlich eine Handakte ist.
Es gibt die, ich sag mal, große Ermittlungsakte. Das ist die Akte, die Gegenstand auch der gerichtlichen Hauptverhandlung sein wird. Aber es gibt eben dazu auch zu jeder Akte bei der Staatsanwaltschaft eine Handakte. In dieser Handakte werden mindestens die Abschlussverfügung und die Anklageschrift abgelegt. Dazu im Normalfall, wenn alles richtig läuft, Bundeszentralregisterauszug des Beschuldigten und eine sogenannte Vorgangsliste der Staatsanwaltschaft Münster. Manchmal auch noch ein sogenannter ZSTV-Auszug, zentraler staatsanwaltschaftlicher Verfahrensregisterauszug und bei größeren Verfahren auch schon mal weitere Aktenbestandteile. Mhm. Und diese Handakte ist dann ja quasi das Werkzeug des Staatsanwalts in der Hauptverhandlung. Mhm. Denn der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung ist traditionell nicht derjenige, der die komplette Ermittlungsakte auch vorliegen hat. In größeren Strafverfahren ist das immer so. Da ist meistens auch der Anklageverfasser derjenige, der die Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung vertritt. Das ist aber insbesondere bei Verfahren am Amtsgericht nicht so. Mhm. Da ist die Person, die die Anklage verfasst hat, nicht identisch mit der Person, die die Anklage auch vor Gericht vertritt.
Das ist ja schon eine Besonderheit. Also das hatte ich damals nicht so auf dem Schirm, dass ich sozusagen Anklagen verlese und vertrete, die ich selber, also ich sowieso als Referendar nicht, aber das kann mir auch als normaler Staatsanwalt ja auch passieren, dass ich Anklagen vertrete, die nicht von mir sind.
Ständig und regelmäßig. Mhm, ja, ja. Das passiert tatsächlich so. Letztlich geht es ja auch darum, dass man aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung dann zu dem Ergebnis kommt, was man für die Staatsanwaltschaft vertreten möchte. Deswegen mag es sogar so einen kleinen, im Hintergrund liegendes Argumentchen dafür geben, dass man sagt, es ist auch gut, wenn der Staatsanwalt in der Sitzung nicht die komplette Akte auswendig kennt.
Und ich habe im Vorfeld auch mit ein paar Kollegen gesprochen, was die noch so erinnerlich haben aus der Staatsanwaltschaftsstation, was sie sich so für Fragen damals gestellt haben. Und da sagte mir gerade ein Kollege noch, dass ihn damals irgendwie so belastet hat, dass er gar nicht die ganze Ermittlungsakte kannte und dass ihn das so ein bisschen, ich will nicht sagen gestört hat, aber dass er das so als schwierig empfunden hat, dann so ein Ermittlungsverfahren darzustellen. Aber so schlimm ist es dann gar nicht.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Gerade wenn man das erste oder das zweite Mal macht, dann möchte man ja die mangelnde Erfahrung vielleicht dadurch wettmachen, dass man besonders gut vorbereitet ist und die Akte 5-mal von rechts nach links und von oben nach unten gelesen hat und alles dazu weiß. Das geht halt einfach nicht. Die Möglichkeit besteht nicht. Vielleicht ist das befreiend, vielleicht ist das aber auch erstmal belastend. Aber auch da würde ich sagen, wir reden jetzt ja über Strafsachen, die beim Strafrichter am Amtsgericht verhandelt werden. Das sind ja in der Regel keine komplexen Wirtschaftsstrafsachen, sondern es geht um eher alltägliche Vorgänge. Und ich meine, da ist man auch in den allermeisten Fällen in der Lage, das dann live mitzuschneiden in der Hauptverhandlung, was da noch an Hintergrundwissen erforderlich ist über das, was in der Anklageschrift drinsteht.
Ja, ja. Okay, also die hole ich mir jetzt gleich ab und ich lese sie mir dann oder schaue sie mir schon mal an einem ruhigen Plätzchen. Und was mache ich dann?
Erstmal ist dann ja wichtig zu überprüfen, dass man alles hat, was man braucht, um diesen Fall vorbereiten zu können. Mhm. Das bedeutet also, dass man die Vollständigkeit überprüft. Das betrifft zum einen die Vollständigkeit der Sitzungshandakten, denn man wird ja in der Regel für einen Strafrichtertag eingeteilt. Oft liegt dann neben den Handakten auch noch eine Sitzungsrolle bei. Also man kann sehen, welche Sache um wie viel Uhr verhandelt wird. Das heißt, erster Kontrollpunkt ist, man muss gucken, ob alle Handakten da sind. Da, wo Sachen von Menschen sortiert werden, können natürlich auch immer mal Fehler passieren. Und es wäre einfach sehr ärgerlich, wenn man dann zu dem Amtsgericht fährt, um da die Sitzungsvertretung wahrzunehmen, um dort festzustellen, dass man eine Handakte gar nicht hat. Und dann das andere betrifft sozusagen die Kontrolle, ob jede einzelne Handakte vollständig ist. Habe ich ja eben schon gesagt, was da mindestens drin sein muss. Also
vielleicht kannst du nochmal sagen, die Anklageschrift wird da drin sein, der BZR-Auszug wird da drin sein.
Die Abschlussverfügung in aller Regel auch, damit man sehen kann, ob beispielsweise noch irgendwelche weiteren Vorwürfe eingeschränkt worden sind nach 154. Genau. Und in manchen Fällen ist neben dem BZR-Auszug und der Vorgangsliste, die beschreibt, welche Verfahren insgesamt schon bei der Staatsanwaltschaft Münster in meinem Fall dann gegen einen Angeklagten geführt worden sind, ein Auszug aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister. Mhm. Das ist für solche Angeklagten, kann es manchmal wichtig sein, sagen wir es mal ganz vorsichtig, die nicht aus Münster kommen, wo also andere Staatsanwaltschaften mit dieser Person befasst gewesen sein könnten. Und insbesondere macht das Sinn, sowas zu wissen bei reisenden Tätern oder zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt sprechen, wenn der Verdacht besteht, dass es sich um Täter handeln könnte, die nicht nur in einer Stadt tätig sind, sondern die beispielsweise, sowas sieht man häufiger bei Leuten, die gewerbsmäßig Diebstähle begehen, dass die das nicht nur bei den DM-Drogeriemärkten in Münster machen, sondern dass die regelrecht auf Touren manchmal geschickt werden und dann NRW bundesweit vielleicht sogar Einträge bei Staatsanwaltschaften sammeln, wo sie als Beschuldigte geführt werden.
Also ich kriege schon so einen kleinen Eindruck von der Person, die da vor mir sitzt vielleicht am Sitzungstag. Jedenfalls, was die vielleicht Vorstrafen oder Verfahren angeht.
Vorstrafen muss man einfach kennen als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft. Deswegen ist der BZR-Auszug auch das Wichtigste von diesen Verfahrensregisterauszügen, die man neben der Anklageschrift hat. Aus der Vorgangsliste und aus dem ZSTV-Auszug kann man nur ganz begrenzt Informationen sammeln und auch nur in wenigen Fällen. Deswegen ist das vielleicht auch gar nicht immer da. Ich kann ja mal mit einem Beispiel erklären, wofür die Vorgangsliste der Staatsanwaltschaft Münster von Bedeutung sein kann. In Hauptverhandlungen geht es auch sehr häufig darum, ob das Verfahren gegen den Angeklagten eingestellt werden kann, entweder ohne weiteres oder gegen eine Zahlungsauflage. Und dieser Bonus soll in aller Regel insbesondere Ersttäter schützen, also solche Leute, die nicht vorbestraft sind und die auch noch nicht in den früheren Genuss einer Verfahrenseinstellung gekommen sind. Verfahrenseinstellungen ergeben sich nicht aus dem Bundeszentralregisterauszug. Das heißt, wenn man rausfinden möchte, ob gegen eine Person schon mal ein Verfahren eingestellt wurde, dann hilft der BZR-Auszug nicht. Aber die Vorgangsliste der Staatsanwaltschaft Münster gibt Auskunft darüber, ob gegen eine Person schon mal Verfahren geführt wurden, in der diese Person Beschuldigter war. Und sie gibt auch Auskunft darüber, ob schon mal Opportunitätseinstellungen gegen diese Personen erfolgt sind. Und vielleicht der Vollständigkeit halber noch der zentrale staatsanwaltschaftliche Verfahrensregisterauszug, der hat eine noch geringere Bedeutung oder eine Bedeutung für eine noch geringere Anzahl von Verfahren. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass das eben diese blinden Flecken, die sich ergeben bei Leuten, die nicht in Münster wohnhaft sind und deswegen auch nicht in Münster überwiegend auffällig werden, dass man sich da diese Sachen, die sonst die Vorgangsliste liefern kann, dann möglicherweise eben aus diesem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister für ganz Deutschland suchen kann. Aber wie gesagt, das dürfte insbesondere solche Täter betreffen, die bundesweit tätig werden. Das sind natürlich nicht die allermeisten.
Okay, das bedeutet, wenn ich das jetzt mal nicht in meiner Handakte habe, also diese zwei, von denen du gesprochen hast, die Verfahrensliste der jeweiligen Staatsanwaltschaft und sozusagen die bundesweite Verfahrensliste, wenn ich die beiden Sachen nicht in der Handakte hätte, würdest du dann nochmal separat nachfragen oder irgendwo die anfordern von dir aus oder würdest du es einfach so lassen?
Vielleicht kann man es abstufen. Wenn mir ein BZR-Auszug fehlt, dann ist das etwas, was ich ganz dringend und sofort mit meinem Einzelausbilder besprechen muss. Wenn mir eine Vorgangsliste meiner Staatsanwaltschaft fehlt, wäre das etwas, was ich in den allermeisten Fällen mit meinem Ausbilder besprechen würde. Das kann man ja zur Not sonst auch im Gespräch mit dem Ausbilder am Computer nachgucken, ob sich daraus irgendwas Wichtiges ergibt. Und der zuletzt genannte Punkt, das zentrale staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister, das würde ich, wenn das fehlt, in den allermeisten Fällen nicht für beachtlich halten, sondern nur in wenigen Ausnahmefällen nochmal drüber nachdenken, ob es Sinn machen könnte, so eins noch anzufordern.
Okay. Der Vollständigkeit halber fehlt jetzt noch der Eröffnungsbeschluss, der sich regelmäßig auch noch in der Handakte befindet. Daran kann man dann erkennen, ob die Anklage vom Gericht genauso oder mit Veränderungen zugelassen worden ist. Und eine sogenannte Ladungsliste, aus der sich ergibt, ob überhaupt und wenn ja, wer zu dem Termin eigentlich geladen worden ist. Das kann dann auch ein erster Anhaltspunkt dafür sein, ob die Sache wohl streitig verhandelt wird. Denn wenn ein Gericht zum Beispiel keinen einzigen Zeugen zum ersten Termin lädt, dann kann das wohlmöglich damit zusammenhängen, dass der Angeklagte bereits im Ermittlungsverfahren ein umfassendes Geständnis abgegeben hat und das Gericht erwartet, dass er den Vorwurf dann auch genauso in der Hauptverhandlung einräumen wird. Ja, in dem Fall wären dann Zeugen nicht nötig. Wir haben ja auch im Vorfeld Fragen bei Instagram eingesammelt von euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und da kam eine Frage rein, die passt jetzt vielleicht nochmal ganz gut zu diesem Part jetzt, wo wir gerade sind, noch im Anfangsstadium. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir Tipps haben, um einen Überblick über die Akten zu bekommen, beziehungsweise Tipps, wie man die Akten am besten handhabt. Also auf Vollständigkeit prüfen ist oberstes Gebot und sonst ist ja gar nicht so viel drin in der Handakte, ja?
Akte ist ja wirklich dann ein Wort, was schon fast ein bisschen übertrieben ist für das, was man da meistens bekommt. Ich kann sagen, dass bei der Staatsanwaltschaft Münster nur in Haftsachen eine sogenannte Doppelakte dann zur Handakte gemacht wird. Das heißt, wenn man keinen Angeklagten in der Sitzung hat, der für dieses Verfahren in Untersuchungshaft ist, dann sind die Handakten wirklich sehr, sehr dünne Sammlungen weniger Blätter.
Das kriegt ihr hin. Also da sehen die Zivilakten aus der ersten Station wirklich sind deutlich umfangreicher.
Gerade wenn man am Landgericht in einer Baukammer war, dann ist man da ganz andere Trümmer gefunden. Ja. Wobei die ja nur noch digital sind. Das heißt, man hat ja gar nicht mehr diesen Anblick der Gürteltiere.
Ja, aber wenn man so ein Ding sieht mit 1000 Blatt, ich glaube, dann erschlägt einen das auch digital.
Ja. Ja. Okay. Ein Inhalt der Handakte haben wir natürlich noch vergessen.
Oh, welchen haben wir denn vergessen?
Sobald es so ist, dass ein Gericht das Verfahren terminiert hat, ist natürlich immer noch das Formblatt mit dabei, mit dem die Staatsanwälte oder die Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen die Staatsanwaltschaft in der Sitzung vertreten, das Ergebnis der Hauptverhandlung dokumentieren müssen.
Genau, das ist also ganz wichtig, schon mal zu wissen, dass am Ende so ein Formblatt ausgefüllt werden muss von dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, mit dem Ergebnis des Ganzen.
Der Sitzungsbericht, so kann man das vielleicht.
Der Sitzungsbericht, okay. Cool, okay, also ich habe mir die Sachen jetzt angeguckt. Ich habe schon mal gesehen, ich habe alle Handakten und BZR ist auch überall dabei. Gut, und jetzt hast du schon angedeutet, ich kann oder sollte vielleicht mit meinem Ausbilder mal darüber sprechen.
Auf jeden Fall ist dann der nächste wichtige Schritt, dass man mit seinem Ausbilder zusammen bespricht, was die Aufgabe in der Hauptverhandlung sein wird. Und damit meine ich insbesondere, welche Strafe denn für den Fall des Schuldspruchs von der Staatsanwaltschaft zu beantragen ist. Bevor ich den Telefonhörer in die Hand nehme und meinen Ausbilder, meine Ausbilderin anrufe, würde ich mir aber auch noch Gedanken über die Anklageschriften im Einzelnen machen. Damit will ich sagen, wenn sich das um 5 Diebstähle und 2 Trunkenheitsfahrten handelt, dann dürfte der rechtliche Aufwand, das zu durchdringen, nicht besonders groß sein. Mhm. Wenn es aber in einem Verfahren dann, das ist ja am Amtsgericht auch sehr häufig, um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz geht. Und ich für mich sagen kann, da habe ich mich in der Ausbildung noch nie mit beschäftigt. Ich kenne Paragraph 29 BTMG nicht. Dann würde ich, bevor ich das Gespräch mit meinem Einzelausbilder suche, schon auch noch zumindest versuchen, erstmal nachzuvollziehen, was jetzt der Vorwurf ist, der da mit der Anklageschrift gemacht wird. Und wenn ich es gar nicht verstehe, das vielleicht auch noch einmal mit der Kommentarliteratur mir zu erschließen, worum es da gehen will.
Ja, ich bin total dankbar, dass du den Punkt jetzt einmal nennst und aufgreifst. Ich gestehe auch an der Stelle, ich habe das jetzt quasi fast vorausgesetzt, aber der Appell vielleicht an euch da draußen ist tatsächlich der, sich selbst vorab natürlich die Anklageschrift einmal durchzulesen und sich mit dem Fall auseinandersetzen, bevor man so ohne Vorkenntnisse zu dem Ausbilder geht. Ne? Also ihr wollt ja mit dem die Fälle besprechen und das funktioniert nur, wenn du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht hast, was denn da angeklagt wird und vielleicht auch in welche Richtung das gehen kann, falls es zu einem Schuldspruch kommt. In dem, was du gerade gesagt hast, steckt auch noch eine Information drin, die mir zum Beispiel damals auch vielleicht nicht so richtig bewusst war. Es kann auch die Situation auftauchen, dass du Delikte vertreten musst oder dass Delikte da in der Anklageschrift auftauchen, die so noch nie Gegenstand des ersten Examens waren, also wie zum Beispiel BTM-Sachen, mit denen du dich noch nie beschäftigt hast mit diesen Vorschriften. Ja, vielleicht, also nicht die Erwartungshaltung haben, dass der Ausbilder einem das dann einmal kurz in einem Kurzstudium erklärt. Das ist vielleicht dann erstmal deine Aufgabe, zumindest die Vorschriften einmal nachzugucken und mal zu gucken, was da drin steht, oder?
Jetzt wechsle ich mal einmal, in Anführungszeichen, wieder die Robe und versetze mich einmal wieder zurück in meine Zeit als Staatsanwalt. Und da kann ich dir nur zustimmen, Anna. Ich habe erwartet von meinen mir in der Einzelausbildung zugewiesenen Referendarinnen und Referendaren, dass die zu dem Zeitpunkt, wo wir die Handakten besprechen, schon einen Überblick darüber haben, wo könnte es problematisch sein, welche Tatbestandsmerkmale sind hier diejenigen, auf die es ankommen wird, wo ist es kritisch und auch zum Beispiel, was den Strafrahmen einer einzelnen Vorschrift angeht. Das darf man erwarten als Einzelausbilder in der Staatsanwaltschaft, denn das zeigt ja auch wieder, diese Aufgabe ist grundsätzlich Referendaren übertragen.
Ja.
Und nur für die Vorbesprechung kommen dann nochmal die Einzelausbilder ins Spiel. Sicherlich nicht sind die in der Lage oder bereit dazu, alles im Einzelnen nochmal einem vorzukauen und zu erklären.
Ich finde das auch total nachvollziehbar. Und es ist ja vielleicht auch eine ganz gute Kontrolle so für einen selber. Ist ja beziehungsweise auch mal ganz interessant zu erfahren, was man selber so für ein Bauchgefühl hat, was für eine Strafe da vielleicht angemessen ist und das so ein bisschen zu spiegeln beim Ausbilder. Darum geht's ja auch, ne? Also wenn man so die Problematiken da abgefrühstückt hat und es um die Straferwartung dann geht, dass man einfach mal so sein eigenes Bauchgefühl da überprüft und dadurch erlangt man ja auch einen Erfahrungsschatz.
Da gibt's dann ja auch wirklich wenig richtig und falsch, würde ich sagen, denn das ist tatsächlich auch ganz viel Erfahrung, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eben haben aus vielen Jahren Sitzungsvertretung. Für den ersten Diebstahl, der nicht eingestellt werden kann bei einem geständigen Täter und der sich im normalen Rahmen befindet, gibt's eben eine nicht Standardstrafe, aber schon eine übliche Strafe.
Mhm.
Und da muss man natürlich auch gucken, ob sich das nicht auch anbietet, die in diesem Fall dann zu beantragen.
Ja. Wenn ich dann bei meinem Ausbilder bin, sollte ich vielleicht auch etwas nicht vergessen oder was Bestimmtes fragen. Ich erinnere mich noch daran, dass es Situationen geben kann, wo ich vielleicht in der Hauptverhandlung total unsicher bin oder sogar auch nachfragen muss bei dem Ausbilder oder bei einem Staatsanwalt. Das heißt, unbedingt eine Nummer notieren, unbedingt eine Telefonnummer notieren, oder?
Ja, wobei die steht auch in der Sitzungsmappe noch drin, was den Eildienst angeht. Mhm. Und die Telefonnummer von dem Einzelausbilder, die sollte man auf jeden Fall sich notieren. Die sollte man parat haben.
Das kann man ja in der Aufregung vielleicht vergessen, deswegen nur nochmal der ausdrückliche Hinweis.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch mal ein Stück zurückspulen, denn bislang waren wir ja noch quasi an dem ersten Tag, wo man die Akten das erste Mal bekommt. Die sind quasi noch handwarm von der Betreuung bei der Staatsanwaltschaft. Und da waren wir jetzt ja erstmal nur bei dem groben Durchblick und bei dem Punkt, wo wir jetzt wissen, die Akten sind vollständig und wir wissen den Sitzungstermin. Deswegen können wir jetzt unseren Ausbilder anrufen und einen Besprechungstermin vereinbaren. Wir sitzen aber noch nicht auf dem Schoß der Ausbilderin, des Ausbilders, sondern erstmal geht es nur darum, dass man einen Besprechungstermin hat, bevor es zu spät ist, also bevor der Sitzungstag ist. Und weil die Einzelausbilderinnen und Einzelausbilder natürlich auch viele andere Termine haben, bietet es sich an, den so früh wie möglich zu vereinbaren. Und dann ist aber natürlich immer noch Zeit bis zu dem Termin. Und diese Zeit bis zu dem Termin, die sollte man dann eben damit verbringen, sich konkrete und detaillierte Gedanken darüber zu machen, worauf es in diesem Verfahren ankommt, damit man dann schon sehr informiert und auch mit einem eigenen Bild über die Sache in das Gespräch mit der Einzelausbilderin, dem Einzelausbilder gehen kann.
Du merkst, ich bin total aufgeregt und fieber so richtig dem Hauptverhandlungstag
Wann
hin.
Wann ist es denn soweit?
Wann ist es denn endlich soweit? Ja, genau. Aber das ist natürlich total richtig. Ne? Man bekommt die Handakten, man meldet sich beim Ausbilder, vereinbart einen Besprechungstermin, macht sich konkrete Gedanken, guckt sich die Sache an und dann ist man dort und bespricht das Ganze mit dem jeweiligen Ausbilder, dessen Telefonnummer man sich, wenn man die nicht sowieso schon notiert hat, auch nochmal notiert. Man hat ja vorher angerufen, eigentlich kennt man die Telefonnummer. Ja, meine Güte, ich bin total aufgeregt. Und ja, du hast noch was. Sehr gut, erzähl.
Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das üblicherweise so ist, dass man keine Punktlandung mitgeteilt bekommt. In dem Sinne, für den Angeklagten sind 1 Jahr und 6 Monate mit Bewährung zu beantragen. Aber man bekommt natürlich von seinem Ausbilder so einen Korridor genannt. Für den Fall, dass der Angeklagte sich bestmöglich verhält und die Tat einräumt und die Geschädigten nicht mehr unter den Tatfolgen leiden, ist das und das möglich. Mhm. Aber im schlimmsten Fall, nach einer streitigen Beweisaufnahme und der Angeklagte zeigt gar keine Einsicht und es stellt sich noch raus, dass er noch eine weitere Vorstrafe hat, dann ist diese und jene Strafe angemessen und soll beantragt werden. Und das ist dann der Korridor, den man mitbekommt an realistischen Szenarien für den Ausgang dieses Verfahrens. Und wo man das in diesem Korridor dann letztlich einteilt, das ist die alleinige Aufgabe der Referendarin, des Referendars in der Sitzungsvertretung rauszufinden, um dann den angemessenen Antrag zu stellen.
Das ist auch nochmal gut, dass du das sagst, so zum Stichwort Erwartungsmanagement, was einem der Ausbilder da mitgibt. Das macht ja auch total Sinn, weil ich die Strafe ja zumesse anhand vieler Gesichtspunkte, die sich erst auch in der Hauptverhandlung dann ergeben. Das heißt, der Ausbilder kann ja noch gar keine feste Strafe, also sowieso nicht, ne? Es ist ja, niemand wird hier vorverurteilt. Aber deswegen macht es auch total Sinn, dass ich nur eine Art Korridor mitbekomme. Und meine Aufgabe in der Sitzungsvertretung ist dann ja wirklich, den Sachverhalt so zu bewerten, wie er sich mir darstellt, auch was die Strafzumessung angeht.
Da ist insbesondere eben das Nachtatverhalten des Angeklagten wichtig, wozu auch das Verhalten im Prozess gehört, das Verhalten in der Hauptverhandlung gehört und seine Einlassung dort zur Sache beispielsweise.
Ja. Habe ich noch irgendetwas vergessen, bevor ich voller Aufregung?
Nee, das ist quasi das, was du zu Beginn schon gesagt hast. Ich würde da nur nochmal sagen, wie diese Gespräche ganz konkret laufen.
Ja.
Das ist nicht nur abhängig davon, wie man selbst als Referendar, als Referendarin unterwegs ist, sondern natürlich auch zu einem ganz großen Teil wird das geprägt davon, wie die Einzelausbilderin und der Einzelausbilder nach jahrelanger Übung diese Gespräche mit der Sitzungsvorbereitung führen. Das heißt, da darf man sich als Referendar auch, glaube ich, in die geübten, fürsorglichen Hände dann des Einzelausbilders geben und darauf vertrauen, dass das schon vernünftig läuft und da alles Wichtige besprochen wird.
Ja. Ihr werdet das dann auch sehen zuweilen. Also ich damals in Münster hatte fast nahezu jede Woche eigentlich Sitzungsvertretung. Also das ist dann ein fester Bestandteil der Woche. Und dann bespricht man sich ja wöchentlich mit seinem Ausbilder. Und ich glaube, dann werdet ihr ein gutes Gefühl dafür haben, was euch da erwarten wird und wie dieses Gespräch laufen wird.
Und ich glaube, daran wird auch nochmal ganz deutlich, dass man diese Gespräche nur vernünftig führen kann, wenn man da informiert reingeht und wenn man ein eigenes Bild von den Sachen hat. Denn man bespricht die Sitzung einmal vor, man bespricht die Sitzung natürlich auch nach. Mhm. Und dann kommt schon wieder das nächste Vorbereitungsgespräch, weil man in der nächsten Woche wieder 9 Strafrichtersachen in Steinfurt hat. Also da ist es dann ganz wichtig, dass man auch schnell auf den Punkt kommen kann, weil natürlich die Einzelausbilderinnen und Einzelausbilder auch sehr viele andere wichtige Sachen zu tun haben.
Henning, was mache ich denn, wenn ich feststelle, oh, mein Einzelausbilder hat Urlaub oder ist krank? Oder er sagt vielleicht, kann ja sein, dass er in einem Riesenverfahren gerade hängt und jeden Tag selbst Sitzungsvertretung hat und wir uns einfach die Woche nicht schaffen, uns zu sehen.
Bei allen geplanten Abwesenheiten des Einzelausbilders, da wird es immer so sein, dass man dann auch vorher besprechen kann, an wen man sich stattdessen wenden kann. Das sind ganz normale Vertretungsregelungen, die es auch bei den Staatsanwälten gibt. Da wird dann einfach ein anderer Ansprechpartner da sein, den man vielleicht nicht ganz so gut kennt, aber der es einem natürlich genauso gut erklären kann, worum es geht. Und für die Fälle von Krankheiten kann man dann immer auf dem Flur, auf dem der Einzelausbilder sitzt, fragen, wer einem weiterhelfen kann, was die aktuellen Vertretungsregelungen angeht. Ja. Im Normalfall wird man da sehr schnell eine Lösung finden und niemals wird man allein gelassen.
Genau, das war mir nochmal wichtig zu betonen. Also keine Sorge vor solchen Dingen. Einfach mal klopfen im Nachbarbüro. Dir wird geholfen.
Ja, sicher.
Genau. Okay, gut. Also ich habe mich jetzt umfänglich besprochen mit meinem Ausbilder. Da sind wir jetzt. Aber endlich, ne? So, und jetzt bin ich wieder zu Hause mit diesen Handakten und ich weiß, übermorgen ist es soweit. Ich bin total aufgeregt jetzt schon und da stellt sich mir natürlich die Frage, ich bin ganz gewissenhaft, ihr da draußen ja sicher auch, was kann ich alles konkret vorbereiten? Und dann weiß ich ja schon, was erwartet wird von mir. Ich muss am Ende der Hauptverhandlung aufstehen und plädieren. Kann ich mich darauf irgendwie vorbereiten? Hast du dazu Tipps?
Ja, natürlich habe ich auch dafür Tipps.
Natürlich hast du auch dafür Tipps.
Ich bin aber der Meinung, dass wir das durchaus auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können. Denn ich würde dafür werben, dass man sich zu diesem Zeitpunkt noch quasi gar keine Gedanken um das Plädoyer macht. Denn das Plädoyer muss dann all das aufgreifen, was die Hauptverhandlung ausgezeichnet hat. Und da war man noch nicht. Die kennt man noch nicht. Man kann das auch nicht prognostizieren, wie es läuft. Von daher, sich da schon Gedanken zu machen, wenn man wahnsinnig aufgeregt ist und von sich weiß, diese Aufregung kann man sich nehmen, indem man quasi in einem Rollenspiel einmal das Plädoyer hält, dann kann man das natürlich so machen einmal. Ich glaube aber, das bietet sich für die allermeisten Fälle nicht an.
Aus meiner Erfahrung kann ich das total bestätigen. Vor allem, wenn ihr ein-, zweimal Sitzungsvertretung gemacht habt, dann werdet ihr da auch total geübt drin sein und auch verstehen, was Henning jetzt meint, dass man sich da gar nicht großartig drauf vorbereiten muss und vielleicht einfach auch die Aufgabe und die Challenge ist, das aus dem Stand dann in dem Moment zu machen.
Unbedingt. Nur dann ist es ein gutes Plädoyer, in meiner Meinung nach jedenfalls, wenn es dann spontan auf das Bezug nimmt, was passiert ist. Und auch nochmal Thema Erwartungsmanagement. Man wird ja nicht angeheuert als Matthew McConaughey, der da in einem amerikanischen Gerichtssaal vor die Geschworenen tritt und anderthalb Stunden in allergestochenstem Englisch, Deutsch, was auch immer, da ein Plädoyer halten muss. Mhm. Das ist nicht die Situation beim Strafrichter im Amtsgericht Grevenbroich. Das sieht dann doch noch ein bisschen anders aus, was da die Aufgabe sein wird.
Jetzt sind einige da draußen ganz enttäuscht, dass so nicht aussehen wird. Aber da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Vielleicht als Tipp, wenn man noch gar keinen Eindruck davon hat, was einen da erwartet, kann man sicherlich ja auch einfach mal zum Amtsgericht um die Ecke gehen und sich in eine der Strafverhandlungen da reinsetzen.
Ist ein traditioneller Punkt in der Anfänger-AG. Das gibt vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen, die das anders machen. Aber genau, in meiner Anfänger-AG mache ich das auch immer. Dann sieht man mal eine Kollegin, einen Kollegen da bei der Arbeit und kann das danach auch deutlich besser einordnen.
Ja, da hat man so einen kleinen Eindruck davon. Also entweder gibt es die Möglichkeit, in der Arbeitsgemeinschaft selber da gesammelt in eine Sitzung zu gehen. Wenn es die Möglichkeit bei euch nicht gibt, dann würde ich aber unbedingt empfehlen, das habe ich damals auch gemacht, sich das einfach mal anzuschauen. Da gibt es jeden Tag Verhandlungen und man muss sich da ja auch vorher nicht anmelden, sondern man kann sich da einfach reinsetzen. Als ich das damals gemacht habe, hat der Strafrichter mich mit großen Augen angeguckt, das weiß ich noch, und hat gefragt, ob ich irgendwie Zeugin sein könnte vielleicht, also ein bisschen Barbara Salisch mäßig. Das konnte ich dann verneinen. Ich habe dann auch ganz offengelegt, dass ich Referendarin bin und mir das mal anschauen wollte und dann war das auch völlig in Ordnung. Also
das ist ein super Tipp. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die meisten Leute, sich das einmal bei jemand anderem anzugucken. Ja.
Gut, okay, das habe ich jetzt also auch gemacht. Ich habe eine ungefähre Vorstellung und ich bereite die Handakte jetzt, also habe ich ja schon vorbereitet, das Plädoyer, das lasse ich jetzt einfach mal auf mich zukommen. Was ich mir aber jetzt am Abend vorher unbedingt die Frage stellt, vielleicht ist es jetzt ein bisschen banal, aber was ziehe ich denn eigentlich an morgen?
Am Abend vorher könnte es zu spät sein, denn jedenfalls für die Herren gilt, dass sie natürlich einen weißen Binder haben müssen. Mhm. Also eine weiße Fliege oder eine weiße Krawatte, die gehört zum Outfit einfach dazu. Sonst braucht man sich da gar nicht erst blicken lassen im Gerichtssaal. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben noch nicht und musste dann erstmal zum Herrenausstatter meiner Wahl rennen und mir da so eine Krawatte besorgen. Vielleicht kann man sich die auch irgendwo leihen.
Ja. Meinst du, eine pro AG reicht?
Nee, ich glaube nicht. Denn das wird jedenfalls in Münster auch nicht von der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt. Die Robe bekommt man natürlich da, mehr oder weniger passend, mehr oder weniger neu.
Naja, also eher unpassend und unneu kann ich zumindest aus meiner damaligen Situation. Also meine Robe war, ich weiß nicht, 5 Nummern zu groß, aber das, ja gut, damit kann
die
man leben.
Die sind ja alle zu groß. Ja, das komisch. Ist ja auch Teil des Spiels.
Man ist einfach noch zu klein vielleicht. Okay, also an die Herren da draußen, ihr müsst euch ausstatten. Vielleicht sind das so Fragen, die man sich sonst nicht traut zu stellen. Einfach Herrenausstatter.
Ja, also bestimmt kann man das im Internet machen und sonst zum Herrenausstatter. Da muss man gucken, dass das auch zum sonstigen Outfit vielleicht passt. Was
vielleicht noch ein weißes Hemd dazu?
Vielleicht würde ich streichen. Ja, auf jeden Fall ein weißes Hemd. Und das trifft für mich jedenfalls zu. Um das zu vermitteln, was man da vermitteln möchte, hilft natürlich auch ein Anzug sehr.
Ja.
Es ist überhaupt gar kein Problem, mit vernünftigen Schuhen und mit einer guten Jeans, einem weißen Hemd und einem Sakko da aufzulaufen. Das darf man machen. Das wird man auch sehen, dass das sehr viele Strafrichter so machen. Zum damaligen Zeitpunkt war es für mich aber auch hilfreich, wirklich in einem Anzug dahin zu kommen.
Ja.
Einfach auch, um die fehlende Erfahrung dann vielleicht zumindest durch das Outfit noch ein bisschen kaschieren zu können.
Kann ich auch bestätigen. Ihr müsst euch mal das Szenario dann vorstellen. Ihr kommt da morgens hin und es kann und ist vielleicht auch wahrscheinlich in vielen Fällen, dass die Leute, wenn ihr da ankommt, manchmal sogar vielleicht vor dem Sitzungssaal schon stehen, wenn ihr da auch ankommt. Und da kann es hilfreich sein, wenn man ein bisschen im, ja nicht nur ein bisschen, wenn man im Business-Schick da auftaucht, das gibt einem oder hat mir damals jedenfalls auch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt hier wer und ich habe gleich die Rolle der Sitzungsvertretung inne und so ein bisschen Business-Look verleiht einem da Flügel.
Kleider machen Leute, ja, ne? So ein bisschen so. Ist das wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, ja. Aber wie warst du denn sonst angezogen? Denn die Bekleidungstipps für Frauen, das ist mir in den AGs auch schon immer sehr schwer gefallen.
Ehrlich, wie ich sonst in den AGs natürlich völlig schluffig rumlaufe, so laufe ich natürlich in der Sitzung nicht rum. Aber auch da empfiehlt sich, glaube ich, auf jeden Fall eine weiße Bluse mit Kragen. Ich bin ehrlich gesagt auch jetzt nicht hier die Fashionista, aber mit einer weißen Bluse kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Und im Zweifel, ehrlich gesagt, so ein bisschen orientiert, jedenfalls am Anfang, so an dem, was man vielleicht in der mündlichen Prüfung damals aus dem ersten Examen anhatte. Ich finde, da kann man erstmal nichts falsch machen. Da hat man sich ja schon mal Gedanken drüber gemacht. Das hat man noch im Schrank hängen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen Ausschau gehalten und die Augen offen gehalten, wie so die Kolleginnen dort, ja, was die so anhaben. Die Richterin, manchmal sieht man die schon ja vorher und ja, vielleicht ist man auch mit seinem Ausbilder oder Ausbilderin an der Staatsanwaltschaft mal unterwegs gewesen und irgendwie so ein bisschen an dem Dresscode habe ich mich dann festgehalten. Man kann sich natürlich auch mit seinen AG-Freundinnen austauschen, vielleicht auch vor allem mal shoppen gehen, ist auch ein schöner Grund. Ja, genau, aber vielleicht nicht einen zu großen Kopf machen am Ende, einfach Business.
Auf jeden Fall sollte man sich aber Gedanken darüber gemacht haben, damit nicht das dasjenige ist, weswegen man am Abend vorher nicht schlafen kann.
Genau.
Also man möchte da nicht Gefahr laufen, glaube ich, der schlecht gekleidetste Mensch da in dem Sitzungssaal zu sein.
Genau, vorher die Sachen schon mal rauslegen am Abend vorher, das hilft auch gegen die Aufregung. Und vielleicht so in der Tendenz am Anfang jedenfalls ist man gut beraten, eher lieber overdressed in Anführungsstrichen zu sein als underdressed, oder? Man kriegt ja dann im Laufe der Zeit so ein Gefühl, aber für den ersten Tag jedenfalls.
Ist vielleicht auch individuell, aber ich würde es auf jeden Fall unterschreiben. Ja, ja. Genau.
Okay, cool. Ich habe mir die Sachen rausgelegt und jetzt klingelt der Wecker. Oder habe ich noch irgendwas vergessen am Abend vorher?
Ich glaube.
Was muss ich denn mitnehmen? Wie muss ich denn meine Tasche packen? Vielleicht können wir das noch erzählen. Mhm. Also ich sollte die Handakten natürlich nicht vergessen. Die packe ich auf jeden Fall schon mal ein und ich nehme was zu trinken mit irgendwie, weil ich muss ja auch ein bisschen sprechen. Mein Handy sollte aufgeladen sein für den Fall, dass ich telefonieren muss.
Aber auf lautlos?
Auf lautlos? Okay, was und zu essen vielleicht nehme ich noch mit, das ist klar.
Die Robe, die man sich ausgeliehen hat,
ja.
Die auch bitte noch nicht in der Regionalbahn anziehen, sondern natürlich erst dann anziehen, wenn man seinen Platz im Sitzungssaal gefunden hat.
Auch nicht im Flur. Im Flur ziehe ich die auch nicht an. Nein. Okay,
genau.
Super.
Nicht wie Batman über die Flure huschen.
Kleiner Funfact, um das mal hier aufzulockern, wo du das jetzt sagst, wie Batman über die Flure huschen. In meinem allerersten Berufsjahr hatten wir lange Sitzung und ich musste unglaublich dringend auf Toilette. Und dann haben wir endlich unterbrochen. Und weil ich so dringend auf Toilette musste, bin ich da in der Runde über den Flur und habe währenddessen, weil ich so auch so ein bisschen im schnellen Schritt gelaufen bin, habe ich gemerkt, dass die so flattert. Das wirklich, glaube ich, ziemlich bescheuert. Aber also deswegen kann ich davon abraten, die auf dem Flur anzuziehen.
Richtig.
Und im Sitzungssaal.
Ich kann auch da nur für mich sprechen. Ich würde mir noch nicht mal die weiße Krawatte schon zu Hause anlegen, sondern auch die erst, wenn ich im Gerichtssaal bin. Denn so eine weiße Krawatte mit weißem Hemd, das ist auch irgendwie albern, wenn man in Bus Nummer 63 ist.
Henning, das setzt aber wiederum voraus, dass ich mir eine Krawatte ohne Spiegel binden kann.
Ja, oder man ist so früh da, dass man dann noch auf die Gerichtstoilette gehen kann und
auch
sich
guter
das da
Tipp.
Bindet.
Mhm. Ja. Aber ich sollte es vielleicht auch vorher einmal geübt haben, oder?
Ja.
YouTube hilft, habe ich mir sagen
lassen. Auf jeden Fall, da gibt es ganz viele ganz tolle Tipps.
Ja. Okay, super. Was wollte ich noch sagen? Ach so, vielleicht um das einmal aufzuklären, brauche ich dafür einen Kleidersack? Nein.
Nee.
Nee, also nur ich weiß, man macht sich ja über alles mögliche Gedanken, aber einen Kleidersack brauche ich für die Robe nicht. Das funktioniert so.
Die wird so in der Aktentasche, in dem Rucksack, womit auch immer man unterwegs ist, transportiert. Natürlich so, dass sie jetzt nicht Flecken kriegt vom Müsli, was daneben ist, mit Erdbeerjoghurt, sondern dass sie irgendwie sauber durch die ganze Geschichte kommt.
Muss man auch nicht Angst haben, dass die wirklich wahnsinnig faltig wird. Erstmal sind die schon wahrscheinlich von sich aus faltig, aber so Roben hängen sich auch aus. Das muss man auch einmal wissen. Und dann vielleicht noch die Frage, muss ich Kommentare mitnehmen?
Ich würde auf jeden Fall einen Gesetzestext mitnehmen und ich kann auch nur empfehlen, Kommentare mitzunehmen. Mhm. Genau, damit man dann in kniffligen Situationen auch in der Lage ist, ja, eine Stellungnahme abzugeben, die auch irgendwie fundiert ist. Denn es ist mit Sicherheit nicht so, dass man zu diesem Zeitpunkt schon alles, was man wissen muss, im Kopf hat. Kleiner Spoiler, das wird man nie haben. Von daher, so ein Kommentar hilft immer.
Gut, sehr schön. Also meine Tasche habe ich jetzt gepackt. Ich muss zum Amtsgericht etwas weiter draußen. Ich habe also eine Anfahrt. Da auch der Tipp, der geht insbesondere an mein früheres Ich jetzt. Wer mich kennt, weiß, dass ich manchmal auf den letzten Drücker komme. Das kann ich nicht empfehlen.
Auf gar keinen Fall, Anna.
Du. Oh, da wird der Finger, da wurde gerade der Finger gehoben. Ich kriege schon jetzt wieder schützige Hände.
Liebe Anna, reise in die Vergangenheit und sorge dafür, dass du nicht die Letzte bist, die diesen Sitzungssaal betritt.
Ja. Ich bin nie zu spät gekommen, aber möglicherweise manchmal auf den letzten Drücker.
Okay, ja, das ist ja auch persönlicher Stress. Ja. Ne? Dann nehme ich lieber einen Zug früher und wenn die Bahn dann pünktlich ist, habe ich noch kurz Zeit, mir ein Brötchen zu holen und gemütlich zum Gericht zu schlendern, anstatt da schon mit der Robe wieder durch ein verschlafenes Dörfchen zu eilen.
Ja.
Das ist nicht das Richtige. So soll es nicht losgehen.
Ja, also an mein Vergangenheits-Ich checke die Züge vorher und nimm lieber einen Zug eher.
Denn vielleicht können wir so schon überleiten zur ersten Amtshandlung an dem Tag. Ja. Möglicherweise möchte man auch so pünktlich da sein, dass man noch mit der Richterin, dem Richter vorher spricht.
Ja, das ist vielleicht auch eine Information, die gar nicht so viele wissen, dass man mit dem jeweiligen zuständigen Richter, den man dann oder Richterin, der man dann gleich gegenüber sitzt, auch vorher mal sprechen kann.
Wobei die Betonung hier auf kann liegt, glaube ich. Ne? Mhm. Also ich probiere es eindeutig zu machen. Auf der Sitzungsrolle stehen zwei Sachen und das sind beides weder rechtlich noch, was die Person der Angeklagten angeht, irgendwie komplizierte Fälle. Dann gibt es jedenfalls keine Regel, die mich als Referendar dazu zwingen würde, vorher nach dem Dienstzimmer der Richterin, des Richters Ausschau zu halten, um mich da vorzustellen. Mhm. Das muss nicht so sein. Es reicht auch ein freundliches und höfliches Begrüßen dann im Sitzungssaal. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Anders kann es aber natürlich sein, wenn man aus dem Vorgespräch mit dem Einzelausbilder weiß, dass da eine wirklich haklige Sache dabei ist, rechtlich, tatsächlich, was auch immer, und es eine Notwendigkeit gibt, vorher etwas zu klären. Beispielsweise hat man in manchen Sachen am Amtsgericht ja nicht nur eine Anklage zu vertreten, sondern es gibt gegen dieselbe Person verschiedene Anklagen. Und aus der Vorgangsliste der Staatsanwaltschaft Münster ergibt sich, dass gegen diese Person 5 Anklagen erhoben wurden. Man hat aber in der Sitzungsmappe nur 4. Mhm. Und man möchte vorher nochmal überprüfen, ob nicht vielleicht auch die 5. Sache mittlerweile hinzuverbunden wurde. Das wäre einfach schade, wenn das erst in der Hauptverhandlung auffallen würde, dass man eine Anklage zu wenig hat. Da würde ich schon aus Gründen, die mich betreffen, dafür sorgen wollen, dass ich da mit Gewissheit reingehen kann, dass ich alles das vortrage bei der Verlesung der Anklageschriften, was dann auch in der Hauptverhandlung passieren soll. Und da wäre es eine gute Gelegenheit, das vorher vor der Hauptverhandlung zu klären.
Mhm. Aus Eigenschutz sozusagen.
Aus Eigenschutz, ja, genau. So könnte man das sagen. Genau.
Wird das denn erwartet von mir als Referendarin grundsätzlich, dass ich mich bei der Richterin, bei dem Richter vorstelle?
Jetzt ziehe ich mal meine Strafrichterrobe von früher an und kann sagen, ich habe das auf gar keinen Fall erwartet. Mhm. Aber das ist in doppelter Hinsicht individuell. Das liegt zum einen an der Referendarin, dem Referendar. Da gibt es Leute, denen ist sowas wichtig und da gibt es Leute, denen fällt es eher schwer, diese Begrüßungsvorstellungsgespräche am Anfang zu führen. Da muss also jeder in sich selbst hineinhorchen. Mhm. Ist man jemand, der das gerne macht oder ist man jemand, dem das sehr schwer fällt, für den das eine weitere schwierige Baustelle wäre? Dann würde ich sagen, grundsätzlich sollte man das auch nicht machen, wenn man sich nicht danach fühlt. Und in der anderen Hinsicht individuell ist es, weil es da wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Richtertypen gibt. Mhm. Es mag Richtertypen geben, die das erwarten, dass die Leute, die für die Staatsanwaltschaft auftreten und in ihrem Sitzungssaal dann unterwegs sind, dass die sich vorher einmal vorstellen. Mhm. Es mag aber auch solche geben wie mich, noch ein paar mehr, die sagen, das halte ich nicht für notwendig.
Ja, Ich habe es damals als Strafrichterin auch nicht für notwendig gehalten. Ich habe mich gefreut, wenn der Referendar oder die Referendarin, wie du sagst, im Sitzungssaal sich einmal kurz vorstellt, einmal kurz begrüßt. Das habe ich aber auch von mir aus gemacht. Das gebietet ja das Gebot der Höflichkeit, dass man das tut morgens, damit man weiß, mit wem man das zu tun hat. Und vor allem braucht die Protokollkraft ja auch den Namen, wenn sie den nicht sowieso schon hat. Und ansonsten, wie du das schon sagst, man kann vorher nicht wissen, was das für ein Typ Richterin ist oder für ein Typ Richter. Das Einzige, was einem da eine Richtschnur gibt, ist das eigene Gefühl. Und darauf sollte man sich verlassen.
Würde ich auch sagen. Und wenn man sich nicht vorstellt, muss man sich nicht schuldig fühlen. Man sollte sich dann aber bei jedem, der dann im Gerichtssaal jedenfalls als professioneller Verfahrensbeteiligter dabei ist, auch gleichermaßen im Gerichtssaal vorstellen. Bei der protokollführenden Kraft, dann auch bei dem oder der Vorsitzenden, wenn sie denn da sind, bei dem Verteidiger. Da kann man auch immer sich einmal vorstellen, denn als Referendar, als Referendarin ist man natürlich da noch nicht bekannt. Mhm. Aber ganz wichtig ist mir auch zu sagen, dieses Vorstellungsgespräch bei der Vorsitzenden Richterin, beim Vorsitzenden Richter, das ist auf gar keinen Fall erforderlich, weil man vorher über irgendwelche juristischen Dinge sprechen muss. Da wird nicht darüber gesprochen, welchen Antrag man denn stellen wird oder so. Darum geht es ausdrücklich nicht, sondern es würde, wenn, dann wirklich nur um eine kurze Vorstellung gehen.
Mhm. Genau, also auch davon gar nicht anfangen, das ergibt sich dann nachher alles in der Hauptverhandlung.
Dafür ist die Hauptverhandlung
da. Genau. Henning, muss ich mich denn eigentlich auch bei dem Angeklagten vorstellen? Wie würdest du das sagen? Also, wenn der da draußen sitzt? Oder die Angeklagte?
Ich finde, da muss man unterscheiden. Also vorweg gesagt, natürlich gebührt da jeder Person in dem Gerichtssaal zunächst einmal der gleiche Respekt. Mhm. Und dann ist es auch respektvoll, jeden zu begrüßen. Mhm. Ob man sich jetzt auch bei dem Angeklagten vorstellen möchte, ich bin Rechtsreferendar Henning Barton oder nicht, das ist dann schon wieder eine andere Sache. Aber Hallo sagen, einen guten Morgen wünschen, sowas, das halte ich für ein Gebot der Höflichkeit. Ja. Das wird einfach jedem zuteil.
Ja.
Aber ich würde auf jeden Fall sagen, auf dem Gerichtsflur rumzulaufen und jedem, der da ist, die Hand zu schütteln, das ist auch mit der Rolle, die man da einnehmen wird, auch nicht so richtig zu vereinbaren. Da würde ich mich auch eher ein bisschen abseits halten und noch nicht mich in die Mitte der Leute mischen.
Eher zurückhalten. Okay, also ich bin jetzt da. Ich laufe in den Gerichtsflur. Ich weiß ja, wo die Sitzung stattfindet. Das kann ich sonst zur Not, wenn das mal verlegt wird, der Sitzungssaal, oder wenn ich es ganz vergessen habe oder wenn es nirgendwo steht, auch immer bei der Wachtmeisterei ja nachfragen.
Die werden es einem im Normalfall auch sagen. Man wird sich ja vorstellen als, hallo, ich bin Henning Barton, ich mache hier heute die Sitzungsvertretung bei Richter XY, und im Normalfall werden die Wachtmeister einem dann schon deutlich machen, wo man sich denn bitte schön einzufinden hat.
Okay, gut. Und jetzt meine große Frage, der Sitzungssaal, der ist da vor mir, die Tür. Traue ich mich da jetzt reinzugehen oder warte ich, bis das Ganze aufgerufen wird? Oder wie geht das jetzt? Cut. Es ist wieder passiert. Wir haben uns verquatscht und die Folge ist viel zu lang geworden. Es bietet sich aber sehr an dieser Stelle eine Pause einzulegen. Denn alles, was du jetzt gehört hast, betraf sozusagen die Vorbereitung auf den Sitzungsdienst. Die Vorbereitung einige Tage vorher, die Vorbereitung am Tag vorher. Naja, und jetzt bist du in der Situation, dass du den Sitzungssaal betrittst und die erste Hauptverhandlung gleich startet. Und was dich da erwartet, also wie eine Hauptverhandlung ablaufen kann, was da so passieren kann, wer dabei ist und wie man vielleicht mit der ein oder anderen unvorhergesehenen Sache umgeht, das, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das erfährst du dann in der kommenden Woche in Teil 2. Da setzen wir dann nochmal neu an und dann wirst du alles rund um die Hauptverhandlung erfahren. Bis dahin hoffe ich, dass dir diese Folge gut gefallen hat und du einige hilfreiche Tipps für die Vorbereitung auf deine erste Sitzungsvertretung mitnehmen konntest. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. RefPod ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Tschüss!